Die akademische Hinterbühne. Der Podcast zu wissenschaftsunterstützender Arbeit an Hochschulen.
Herzlich willkommen. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Konzepte es für die Personalentwicklung im wissenschaftsunterstützenden Sektor gibt, welche Weiterbildungswege dem Beschäftigten offenstehen und welche Karriereperspektiven sie haben. Für dieses Thema haben wir als Expertin Frau Lilith Wanner-Mack eingeladen. Frau Wanner-Mack leitet seit 2015 das Referat Personalentwicklung, Welcome Service und Ausbildung an der Freien Universität Berlin. Seit 2017 ist sie Mitglied der Steuerungsgruppe des Netzwerks für Personalentwicklung an Universitäten. Mitdiskutieren wird auch Studienautor Ulf Bancharus. Mein Name ist Ingrid Weidner, ich arbeite als freie Journalistin und moderiere die Diskussion. Frau Wanner-Mack, die Freie Universität hat rund 38.560 Studierende und 4.660 Menschen arbeiten dort. Sie leiten das Referat Personalentwicklung. Ist Ihr Referat für alle Beschäftigten der FU verantwortlich?
Also die Personalentwicklung an der FU ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt und wir haben verschiedene Zielgruppen sozusagen, die wir als AkteurInnen intern ansprechen. Und mein Referat ist schwerpunktmäßig für den wissenschaftsunterstützenden Bereich zuständig und eben auch für die Berufsausbildung. Wir arbeiten natürlich alle ganz eng zusammen, damit wir uns strategisch gut abstimmen und dann gemeinsam einen Gesamtansatz auch entwickeln. Wir waren übrigens gerade in einem Auditprozess zu Personalentwicklung und auch da arbeiten wir dann ganz intensiv weiter gerade, um uns dann einfach in dem Bereich noch weiterzuentwickeln.
Sie arbeiten sich ja eng mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen, die Beschäftigte betreuen, die in der Wissenschaft und Forschung arbeiten. Wie unterscheiden sich denn die Angebote und Weiterbildungen für die unterschiedlichen Bereiche?
Ich denke, für jede Berufsgruppe und auch natürlich innerhalb der Berufsgruppen gibt es dann nochmal Unterschiede. Die haben ganz spezifische Bedarfe und häufig ist es sinnvoller, dann auch was Spezielles anzubieten, als eine One-Fits-All-Lösung zu finden. Dennoch gibt es an der FU natürlich Angebote, die für alle gelten. Das sind ganz viele Weiterbildungsmaßnahmen zum Beispiel. Aber eben auch unterschiedliche Aspekte, bei denen es sinnvoller ist, wenn wir sie eben spezifisch auf bestimmte Gruppen zuschneiden. Die Angebote für Azubis müssen andere sein als die für Führungskräfte zum Beispiel. Im wissenschaftlichen Bereich unterscheiden sich einfach auch die Stellenstrukturen und in Teilen ganz grundsätzlich die Frage, welche Funktion die Universität da hat. Und gerade die Frage, verbleibe ich eigentlich in der Wissenschaft, braucht ganz häufig ein Begleitungs- und Beratungsangebot, das da ganz doll wichtig ist. Und zum Beispiel die Angebote der Dahlem Research School, die sind jetzt ganz speziell eben auf die Bedarfe von Promovierenden ausgerichtet und die Berlin Leadership Academy zum Beispiel auf Führungsqualifizierung für ProfessorInnen.
Und wie sieht es mit den wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten aus? Gibt es da auch spezielle Angebote? Was gibt es zum Beispiel?
Genau, da gucken wir uns natürlich auch auf der einen Seite Angebote an, die für alle interessant sind und auf der anderen Seite eben berufsgruppenspezifische Angebote. Das können Austauschformate sein für Hochschulsekretariate, für Sicherheitsbeauftragte, Angebote spezifisch für Führungskräfte. Aber natürlich gibt es auch noch eine andere Ebene und zwar die der persönlichen Weiterentwicklung, wo es auch individualisierte Angebote geben muss.
Mhm. Herr Bancharus, in Ihrer Studie kritisierten 93% der Befragten, dass sie keine Aufstiegschancen haben. Die Hälfte der wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten sagen, sie haben keine Weiterbildungsangebote. Das sind einige vermutlich sehr unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Welche Ursachen kann das haben?
Also ich glaube, dass man diese beiden Aspekte sich getrennt anschauen muss. Und wenn wir die Weiterbildung anschauen, da hat Frau Wanner-Mack darauf hingewiesen, dass es eben ein sehr breites Angebot gibt. Und es gibt auch eine sehr hohe Weiterbildungsbeteiligung. in den unterstützenden Bereichen, die liegt deutlich über den Durchschnittswerten für alle Beschäftigten insgesamt. Auch in anderen Branchen wird weniger Weiterbildung absolviert. Aber wir haben natürlich auch schon da eben dadurch, dass es eben sehr breit angelegt ist, eben die Situation, dass manche sich davon nicht angesprochen fühlen. Wenn wir also Weiterbildungsangebote haben, die sich zum Beispiel in Richtung auf Sprachen oder allgemeine IT-Kenntnisse beziehen oder auch auf allgemeine administrative Fragen, dann ist das für eine Grundorientierung eben eine sehr gute Sache, gerade für neue Beschäftigte. Wir haben ja auch viele QuereinsteigerInnen in den unterstützenden Bereichen. Aber beispielsweise die alte Häsin, die dann vielleicht an einem bestimmten Rechtsgebiet orientiert ist, interessiert ist und für die das für ihre Aufgaben braucht, die vermisst dann möglicherweise das spezifische Angebot. Das Gleiche haben wir im Bereich der Technik, wo natürlich alle Beschäftigten eine ganz spezifische Programmumgebung haben und die letztendlich nur für wenige Leute in dem Ausmaß relevant sind, weiß ich nicht, die Administration von Servern oder von spezifischen Diensten für die Wissenschaft oder auch für die unterstützenden Bereiche, wo es einfach wirklich um Spezialkenntnisse geht, sowohl im Rechtsbereich als auch im IT-Bereich, dann ist es schon so, dass diese Angebote häufig vermisst werden, weil sie auch von einer einzelnen Hochschule nur sehr schwer angeboten werden können, weil man ja eine gewisse Gruppengröße braucht, um dieses Angebot sinnvoll anbieten zu können. Das heißt, diese Leute müssen dann teilweise selber sich das aneignen. Das ist gerade im IT-Bereich sehr verbreitet, weil da die Weiterbildung auch sehr teuer sind. Und teilweise sind die einfach so speziell, dass sie auch im Verwaltungsbereich sich selber das aneignen müssen und dann oder dann teilweise auch austauschen, sich in verschiedenen Netzwerken und dann eben auf den aktuellen Stand kommen. Und das ist schon eben ein Bereich, dass wir schon eine Breite haben im Bereich der Weiterbildung, aber eben die Tiefe teilweise nicht anbieten können, weil dafür die Aufgabenbereiche auch zu unterschiedlich sind. Das ist der eine Bereich. Und wenn wir uns den anderen Bereich anschauen, die Aufstiegsmöglichkeiten, das ist in der Tat eine sehr große Quelle von Unzufriedenheit. Und da gibt es auch wieder mehrere Gründe dafür. Also es ist schon so, dass die nicht verbeamteten Tarifbeschäftigten, dass für die eigentlich rein systematisch in der öffentlichen Verwaltung kein Aufstieg vorgesehen ist. Das heißt, die werden mit einer speziellen Aufgabe eingestellt, mit einer bestimmten, diese Stelle ist bewertet und dann wird diese Bewertung nur angepasst, wenn sich die Aufgabenbereiche ändern, zumindest vom Grundprinzip her. Das ist bei den Beamteten etwas anders, weil da gibt es ja die Bewertungen und dann auch die Aufstiege innerhalb der Beamtenlaufbahnen, da gibt es ja auch mehrere von. Und aber bei den Hochschulen sind eben überwiegend Tarifbeschäftigte tätig. Das heißt, für die ist ein Aufstieg nicht vorgesehen und die wird auch weiter erschwert dadurch, dass eben an vielen Hochschulen entweder ein Stellenplan nach wie vor herrscht, wo eben auch bestimmte Eingruppierungen gar nicht möglich sind, weil sie einfach nicht im Stellenplan abgebildet sind, oder aber sie sind budgetiert. Das heißt, sie haben ein gedeckeltes Budget und können ja nicht einfach, Hochschulen haben ja im Unterschied zum Unternehmen nicht die Möglichkeit, ihre Einnahmen frei zu gestalten. Oder frei sind Unternehmen auch nicht, aber sie haben da sehr wenig Spielräume. Und deshalb können sie natürlich auch jetzt höhere Gehälter nur sehr begrenzt zahlen. Hinzu kommt noch das Tarifsystem des öffentlichen Dienstes mit der Entgeltordnung für den öffentlichen Zylinder, der sehr, sehr enge Grenzen setzt von Stellenbewertungen. Und all diese Dinge zusammen, dass die Stellen fehlen, dass der Spielraum auch für die finanziellen Aufstiege begrenzt sind und dass eben auch gleichzeitig ja auch beispielsweise im Vergleich zu einer Behörde Hochschulen ja häufig nur eine sehr flache Hierarchie haben. Das heißt, es gibt ja auch vergleichsweise wenig Leitungspositionen zum Beispiel, wo man aufsteigen könnte. Und all diese Situationen zusammen führt eben dazu schon, dass ein relevanter Teil mit den fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten, die diese Gründe haben, eben unzufrieden ist. Und die werden dann häufig auch noch dazu in der alten Logik, die es denen dann gesagt wird, Reisen soll man nicht aufhalten nach dem Prinzip, geht halt woanders hin, schaut halt eben, wo das Gras grüner ist und die sich dann eben wegbewerben. Und da ist man in den letzten Jahren schon auch ein Stück weit aufgewacht und hat gesehen, wir müssen schauen, dass wir eben Menschen, die aufstiegsorientiert sind, aufstiegswillig sind, auch innerhalb der Hochschulen Angebote machen, was dann vor dem Hintergrund der genannten Aspekte, Stellenplan, Budgets, eine sehr, sehr große Herausforderung für Menschen wie Frau Wannermack ist.
Frau Wannermack, wie sieht es denn an der FU aus? Würden bei Ihnen auch 93% sagen, dass Ihnen Aufstiegschancen fehlen?
wir haben natürlich an den Unis überall ähnliche Strukturen und damit tatsächlich auch ähnliche Herausforderungen da. Wir merken das immer wieder auch im Uninetz Personalentwicklung, dass wir uns da über ähnliche Fragestellungen austauschen. Das, was gerade gesagt wurde, ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, dass Aufstiegschancen immer bedeuten, zum Beispiel unheimlich viel Eigeninitiative. Es gibt viele KollegInnen, die das auch gemacht haben, die auch erfolgreich, auch intern aufgestiegen sind. Das erfordert aber immer unheimlich viel von den KollegInnen selber. Wir haben da tatsächlich strukturell viele Barrieren, die wir versuchen, na, nicht zu umgehen, sondern quasi aktiv mit denen zu arbeiten und trotzdem Möglichkeiten zu schärfen, die trotzdem eine gewisse Transparenz haben und eine gewisse Verbindlichkeit. Das ist eine Riesenherausforderung tatsächlich. Entspricht aber absolut einem Bedarf, den wir sehen und der auch notwendig ist. Und ich denke, da gibt's schon einzelne Instrumente, die da gut reinspielen, ob das nun Stipendien für nochmal ein berufsbegleitendes Studium ist, ob das interne Traineeships sind, die Förderung überhaupt interner Bewerbungen und das zu unterstützen. Aber was ich auch als wirklich sinnvolles Instrument erlebe, ist quasi individuelle Begleitung. Sowohl, wenn man vom Instrument der Jahresgespräche ausgeht, aus meiner Sicht, wenn es gut gemacht ist, ein total sinnvolles Instrument ist, um auch über Entwicklungsperspektiven sich auszutauschen. Und auf der anderen Seite dann natürlich aber auch in der Universität Beratung, professionelle Karriere oder Entwicklungsberatung, die einem, und das ist sozusagen der Schlenk, mein Übergang zur Weiterbildung, sozusagen, die einem dann auch nochmal individualisierte Entwicklungspläne aufzeigt und mit einem durchgeht, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln? Denn tatsächlich, wir haben unfassbar breites Weiterbildungsprogramm, ganz viele Angebote, nicht so viel, was direkt aufstiegsrelevant ist. Und tatsächlich, natürlich haben wir ganz viele Spezifika und wir haben ja immer wieder auch an Universitäten die Diskussion, gehen wir eher in die fachliche Breite, gehen wir eher in eine Diskussion um fachspezifisches Wissen, und gerade im IT-Bereich haben wir jetzt keine für die ITler selber, natürlich haben wir IT-Weiterbildung, aber für die ITlerInnen selber haben wir jetzt häufig nicht die Angebote, die wir an einzeln brauchen. Und da müssen wir natürlich dann auch auf externe Angebote zurückgreifen. Da kann es meiner Erfahrung nach total sinnvoll sein, dass die sich eben beraten lassen, die KollegInnen, und dann eben so individualisierte Karrierepläne und quasi Weiterbildungspläne sich zeichnen lassen. Das ist aber schlussendlich auch ein Stück weit eine Kapazitätsfrage, muss man sagen.
Genau, das wäre meine Frage. Machen Sie das für alle Beschäftigten im wissenschaftsunterstützenden Bereich? Weil, wie wir gehört haben, arbeiten ja sehr viele Menschen an der FU.
Das ist vollkommen richtig. Wir bieten das grundsätzlich an. Wenn alle das in Anspruch nehmen würden, dann würden wir, zu gar nichts anderem mehr kommen, beziehungsweise auch das würde nicht reichen. Aber wir versuchen das natürlich so oft wie möglich anzubieten, um die KollegInnen da eben individuell zu unterstützen, weil das genau diesen Aspekt hat, dass die Weiterbildungsangebote großartig sind, aber eben bestimmte Dinge nicht abdecken und nicht abdecken können, die wir dann eben auf anderem Weg reinholen müssen.
Und manche wünschen sich vermutlich auch eine Weiterbildung, um ihren Job auch besser machen zu können.
Genau.
Gar nicht unbedingt, um persönlich aufzusteigen.
Genau, das gibt's auf jeden Fall beides. Also sowohl Qualifizierung, und das ist durchaus was, wo wir wirklich viel haben, dass man sagt, Mensch, um im Job quasi zu wissen, was ist gerade aktuell, da haben wir viel. Wobei auch da, umso spezifischer der Job im Sinn von auch umso weniger Leute sind überhaupt in diesem ganz konkreten Bereich, umso schwieriger wird es, eine ganz passgenaue Qualifizierung zu finden. Wir bemerken schon, das Weiterbildungszentrum spiegelt das regelmäßig, dass zum Beispiel Inhouse-Veranstaltungen aber immer häufiger gebucht werden. Das heißt, dass eine spezifische Fragestellung für einen Bereich angefragt wird und das dann halt eben ganz speziell organisiert wird. Und das ist auch schon eine Reaktion auf die veränderten Bedarfe.
Wobei man da, wenn man sich die Interviews anschaut, auch wirklich einen wichtigen Punkt hat, dass man transparent machen muss, dass sich Erhaltungsfortbildung eben um einen sich wandelnden Job weiterhin gut machen zu können, dass das tatsächlich nicht zum Karriereaufstieg gehört, sondern dass das letztendlich eine sichere Absicherung der erreichten Position ist, weil vielen ist, glaube ich, nicht bewusst, dass sie das auch das notwendig sein kann, ohne voranzukommen für den Platz, wo man eben seine Arbeit machen will und schon lange macht und noch eine ganze Weile machen will, sich auch fort- und weiterbilden muss, womit dann aber tatsächlich im Sinne der Erhaltungsfortbildung kein Karriereschritt verbunden ist. Und ich glaube, dass man da eben auch tatsächlich darauf hinweisen muss, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der an den Hochschulen noch stärker kommuniziert werden könnte, dass diese Form der Weiterbildung tatsächlich darin sich beschränken, wenn man so will, seine Arbeit weiterhin gut machen zu können. Dass das ja auch ein wunderbarer Aspekt ist, dass man eben auf dem Stand bleibt, dass man eben auch Kompetenzen erhält, weiterentwickelt, aber eben damit nicht automatisch mit diesen Formen der Weiterbildung wirklich auch eine Karriereentwicklung verbunden ist, rein strukturell. Und ich glaube, dieser Aspekt ist in allen Köpfen noch nicht drin, weil bei uns in den Interviews waren häufig eben auch Schilderungen dabei, dass tatsächlich Menschen erwarten, dass sie an Weiterbildungen teilnehmen und dann in Anführungszeichen befördert werden. Und da muss man eben genau hinschauen, weil die Erhaltungsfortbildung ja eben nicht Teil der Beförderungsstruktur ist. Und ich glaube, das ist noch eine Sache, die man, glaube ich, auch viel transparenter machen könnte an vielen Hochschulen.
Genau, dass man das wahrscheinlich genau auch anspricht und in einem Jahresgespräch oder einem Weiterbildungsgespräch thematisiert, vermutlich, oder?
Generell das Thema Sichtbarkeit ist ein ganz großes Thema. Also sei es nun, also quasi, was muss ich tun, um wohin zu kommen? Das, was gerade angesprochen wurde, quasi dieser Punkt, was dient eigentlich wozu, ist natürlich auch ein Teilaspekt, aber überhaupt dann auch, wenn es um Karriereentwicklung geht, was haben denn andere gemacht, um aufzusteigen? Wie sind denn die Wege überhaupt? Was ist generell möglich? Und das trifft Beschäftigte, die sagen, so ganz sicher bin ich mir gar nicht, trifft aber auch viele Führungskräfte, die dann in den Jahresgesprächen sitzen oder vor den Jahresgesprächen kommen und sagen, sag mal, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Kann ich der oder dem, ich kann der doch nichts anbieten oder kann ich doch? Also das ist auf beiden Seiten eigentlich so eine Unsicherheit. Was führt eigentlich wozu und wie kann ich dann gewinnbringend unterstützen?
Herr Bancharos, in der Studie kritisieren viele Befragte, dass sie von Professoren, Professorinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oft herablassend behandelt werden. Gibt es diese Kluft zwischen Verwaltung und Wissenschaft immer noch?
Ja, die gibt es eindeutig, wobei man da genau hinschauen muss. Also ein relevanter Teil ist auch Unverständnis. Also es ist ja nicht so, dass in beiden Bereichen immer zwingend nur komplett renitente und unempathische Menschen unterwegs sind, auch wenn man das manchmal irgendwelchen Wissenschaftsnerds dann zuschreibt, aber meistens sind die ja die meisten Menschen sind auch wohlmeinend und offen für ihre Umwelt. Also mag Ausnahmen geben, aber in den allermeisten Fällen ist das hier so. Und es ist dann schon häufig so, dass da Unverständnis einfach herrscht. Dass beispielsweise jetzt ein Fachgebietsleiter, eine Professorin vielleicht gar nicht weiß, warum jetzt eine bestimmte Weiterbildung beispielsweise für die Sekretärin oder für den Techniker oder für die IT-Beschäftigte sinnvoll und nützlich ist. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, wo man teilweise auch mit mehr Verständnis für die beiden verschiedenen Welten auch weiterkommt, wenn man eben auch dann versteht, was dafür erforderlich ist, was die Anforderungen sind und wo dann eben auch teilweise das Unverständnis, das teilweise als Arroganz dann wahrgenommen wird, eben auch aufgelöst werden kann, weil man ins Gespräch kommt und miteinander spricht und sagt, hier, weiß ich nicht, wenn ich jetzt diese Weiterbildung mache, dann profitiert die ganze Arbeitsgruppe davon. obwohl ich jetzt kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin bin, aber weil ihr es einfach braucht, weil wir einfach brauchen, dass eine bestimmte Maschine gut läuft oder ein bestimmtes, oder ich eine bestimmte Wartung selber durchführen kann oder. Und das gilt im administrativen Bereich genauso, wenn es halt zum Beispiel verschiedene Softwarelösungen gibt, die dann eben Studierende verwalten oder Prüfungen verwalten, dass das dann sehr sinnvoll sein kann, dass eben dann auch eine Sekretärin oder auch eine andere Verwaltungskraft dann eben an so einer Weiterbildung teilnimmt, möglicherweise auch an einer längeren Weiterbildung, wenn es eine komplexere Weiterbildung ist, wo es dann vielleicht um administrative Prozesse insgesamt geht und dass es insgesamt doch sehr förderlich ist für die Arbeitsgruppe insgesamt, auch wenn man vielleicht als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler nicht immer sofort versteht, warum das nützlich sein könnte. Und ich glaube schon, dass da eben, natürlich gibt es auch Typen, ne, aber es ist schon so, dass diese Kluft zu einem relevanten Teil auch aus Unverständnis resultiert.
Frau Wannermark, viele Beschäftigte schätzen ja auch das Klima, das offene internationale Klima an der Hochschule, gerade bei Ihnen auch in Berlin. Wie lässt sich denn dieser Elan besser nutzen? Wir haben gerade gehört, dass es doch immer noch Unterschiede gibt zwischen den Beschäftigtengruppen, aber diese freie und internationale Institution ist ja auch eine Chance, um da arbeiten zu können.
In jedem Fall. Und ich glaube, dass das genau das ist, warum quasi Hochschulen so großartige Arbeitgeberinnen sind. Und ich glaube, nicht nur ich da unfassbar gerne arbeitet, sondern das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber ich glaube, sowas wie ein gemeinsames Sommerfest, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Projekte, vielleicht auch einfach der einfache persönliche Kontakt, all das kann wahnsinnig helfen, um weniger Kluft zu empfinden, da vielleicht auch mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, mehr Informationen über Prozesse und über das, was der andere eigentlich tut. Also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass wenn wir mehr verstehen, was eigentlich passiert und warum das passiert, dass dann auch mehr Verständnis und mehr Wertschätzung entsteht. Insofern, mehr feiern.
Mehr feiern, das ist doch ein gutes Motto. Und es gibt es wahrscheinlich auch auf der persönlichen Ebene, dass da ein Austausch stattfindet, aber Sie fördern das auch mit mehr feiern zum Beispiel.
Also der persönliche Austausch findet natürlich statt. Auf der anderen Seite glaube ich immer noch weniger, als er hilfreich wäre. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, ob wir von den Fachbereichen reden oder von der Zentrale. Natürlich ist gerade an den Fachbereichen traditionell auch das Verhältnis ein Stück weit enger. Die sind einfach näher zusammen. Und natürlich gibt es weiter Vorurteile gegenüber der Verwaltung, die die Wissenschaft verhindert im Grunde. Und ich glaube, die KollegInnen aus der Verwaltung verstehen sich aber zum allergrößten Teil als diejenigen, die es ermöglichen wollen und die unterstützen wollen und die da hoffentlich auch eine große Sinnhaftigkeit drinstehen, obwohl das ja in der Studie ein bisschen anders rüberkam, zumindest in Teilen. Dennoch denke ich, das ist ein großer Pluspunkt an Universitäten, die diese auch rauskehren könnten sozusagen, dass das als Arbeitgeberin was Sinnhaftes ist.
Ja, wobei man da nochmal genau hinschauen muss. Also ich glaube, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewohnt sind, sich selbstgesteuert neues Wissen anzueignen. Und dass das eben auch Teil ihrer beruflichen Identität ist, dass sie eben neue Wege gehen und teilweise auch einfach einen Teil von fachlichen Weiterbildungen für banal halten, die man sich intuitiv aneignet. Und ich glaube schon, dass das eben eine Voraussetzung ist, die man mit anderen Hintergründen nicht zwingend voraussetzen kann. Und deshalb kann es eben schon sein, dass sich ein bestimmtes Computerprogramm alle WissenschaftlerInnen einer Abteilung selbst aneignen können, weil ihnen die Voraussetzungen dafür da sind und dass man dann eben teilweise übersieht, dass möglicherweise die Voraussetzungen bei anderen Teilen des Teams eben vielleicht nicht so automatisch ablaufen und die dann vielleicht doch eine Hilfestellung brauchen, um sich ein bestimmtes Wissen anzueignen. Und ich glaube schon, das heißt nicht, dass es immer der Fall ist. Also manche Sekretariatsbeschäftigte eignen sich die wunderbarsten Dinge an, aber manche brauchen eben auch eine Hilfestellung in einem bestimmten Bereich. Und ich glaube, dass da schon auch das Bewusstsein stärker da sein sollte, dass Selbststeuerung, also selbstgesteuertes Lernen, kein Automatismus ist. Sondern dass man schon auch teilweise, wie man sich eben selber Wissen aneignet, lernen muss. Und vielleicht ist das auch nochmal eine Soft Skill oder eine Schlüsselqualifikation, die man vielleicht auch im Weiterbildungsangebot der Hochschulen für die unterstützenden Bereiche noch stärker fördern könnte. Müsste man schauen, wie das dann auch angenommen wird, weil der Bedarf ja teilweise auch gar nicht gesehen wird, dass man selbststeuertes Lernen, das klingt ja auch erstmal sehr abstrakt, aber vielleicht kann man das ja auch in stärker noch in Weiterbildung integrieren, wo man dann eben auch sowas, so Selbstlernphasen hat und ähnliche Dinge, das wird ja auch teilweise schon gemacht. Und aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da auch ein Bewusstsein für schafft, dass dieses Learning en passant oder das Lernen en passant, das Learning by Doing, dass das eben auch Grenzen hat. Oder haben kann, nicht haben muss. Und ich glaube, das wäre schon ein Punkt, wo dann auch teilweise das Verständnis auch wieder wachsen kann, dass man gegenseitig auch voneinander lernt, welche Bedürfnisse man hat, wie welche Anforderungen da sind und ähnliches.
Wobei ich glaube an genau dem Punkt, dass manchmal auch unterschätzt wird die Komplexität von bestimmten Programmen und dann nur gesagt wird, naja, klickst du halt hier und klickst du halt da und da gar kein Verständnis dafür ist, nee, da muss man erstens fachlich einiges an Hintergrundwissen haben, was sinnvoll ist in der Qualifizierung auch mal vermittelt zu bekommen und auf der anderen Seite ist es eben dann doch nicht so einfach, vor allem auch, wenn WissenschaftlerInnen ja gerne auch sehr spezielle, also wenn man irgendwas bestellt und es ist die 0815 Bestellung, dann ist es immer schnell und einfach, aber wehe denn, es ist eine große Freitextbestellung, die halt eben nicht mal so nebenbei ist. Und da glaube ich, das ist der Punkt mit dem Verständnis auch für die Arbeitsprozesse und die Komplexität der Arbeitsprozesse der anderen, die wichtig wäre.
Und die Studie thematisiert noch einen anderen Aspekt, nämlich dass manche Vorgesetzte Weiterbildungen auch als Gefahr sehen, dass die Person dann so gut qualifiziert ist und sich dann wegbewerbt. Wie ist das denn? Ist Ihnen das auch schon mal begegnet, Frau Wannermack?
Auf jeden Fall und teilweise ja auch nicht zu Unrecht haben Vorgesetzte da Sorgen, dass quasi MitarbeiterInnen sich dann auch wegbewerben könnten. Das ist tatsächlich so. Das ist sozusagen ein Risiko, was man immer eingeht, auch mit Qualifizierung. Es gibt sicher solche und solche Vorgesetzte. Und Führungskräfteentwicklung ist definitiv auch ein ganz großer Baustein von Personalentwicklung und auch das Selbstverständnis der Rolle als Führungskraft. Was bedeutet das dann? Ist ein Thema, was, glaube ich, alle Universitäten begleitet als Thema. Was Sie gerade gesagt haben, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man eben tatsächlich häufig nur seinen eigenen Bereich und sein kleines eigenes Fürstentum anguckt und nicht über den Tellerrand hinaus die Gesamtinstitution im Blick hat. Das heißt, es wird auch teilweise als Verlust empfunden. Ganz klar, für den eigenen Arbeitsbereich ist es auch einer, wenn jemand sich intern in der Universität weiter bewegt und da stärker eine Kultur zu fördern, in denen der das durchaus erwünscht ist, in der man sagt, nein, das ist großartig, auch wenn du uns erhalten bleibst und ja, dann bist du im anderen Fachbereich, aber du bleibst uns erhalten, das ist was Tolles. Und wer weiß, man sieht sich immer mehrmals, kommst du nochmal zurück. Das ist, glaube ich, noch was, was unterschiedlich ausgeprägt ist.
Und spüren Sie schon den Fachkräftemangel oder ist es da gar kein Thema, dass man auch deshalb als Vorgesetzter vielleicht Angst hat, dass jemand geht?
Doch, wir spüren den Fachkräftemangel ganz massiv. Das kommt natürlich immer ein Stück weit auf die Berufsgruppe an, aber gerade auch im wissenschaftsunterstützenden Bereich. Und das trifft nicht mehr nur die viel beschriebenen ITler, sondern zum Beispiel gerade auch die Verwaltungsbereiche, Sekretariatsbereiche, wo wir das ganz, ganz stark spüren. Und das ist, glaube ich, auch sehr schön auch schon in der Studie rausgekommen, dass wir vermehrt auch darüber mit QuereinsteigerInnen zu tun haben, was toll ist, was wir auch fördern, auch fürs Recruiting fördern wollen, aber natürlich Konsequenzen hat auf die Einarbeitung, auf das, wie wir Leute ins System holen, in Anführungsstrichen, und wie wir es schaffen, die fachlich einzugliedern in die Universität. Und das ist natürlich auch für die anderen Beschäftigten immer mit einem Aufwand verbunden, das zu begleiten. Also es hat definitiv Konsequenzen und Fachkräftemangel ist und wird uns auch noch deutlich begleiten in den nächsten Jahren an den Universitäten.
Sie sind auch für das Thema Ausbildung zuständig. Ja. Ist das ein großer Block bei Ihnen? Wie viele Auszubildende gibt es?
Wir haben über 100 Azubis in 12 Berufen.
Das ist eine ganze Menge. Und da gibt es dann auch Karrierewege, die dann von der Ausbildung sich weiterentwickeln an der Uni.
Wie gesagt, das hatte Herr Banschurus vorhin hier schon aufgehört. Ja, es gibt Karrierewege, aber nicht im Sinne eines Automatismus. Mhm. Also im Sinn von, du fängst als Azubi an und weißt, in 10 Jahren bist du dort und dort, wenn du nur die und die Qualifizierung machst oder was in die Richtung. Sondern das ist immer mit einem nächsten Schritt, mit einer nächsten Bewerbung verbunden. Aber zum Beispiel haben wir super gute Erfahrungen gemacht mit dualen Studiengängen für unsere Auszubildenden, die danach dann eben nochmal ein Bachelorstudium abschließen, um sich so weiter zu qualifizieren, die gegebenenfalls in ein Traineeship, in ein Internes bei uns gehen und dann verschiedene Etappen in der Verwaltung kennenlernen. Aber auch zum Beispiel, ob man berufsqualifizierende Master nochmal mit einem Stipendium begleitet, ist natürlich ein Aspekt, der auch da auch für die Ex-Azubis natürlich irgendwann relevant sein könnte. Mhm. Nicht für alle, aber für Einzelne. Mhm.
Herr Banschurus, in den Interviews sagten auch Befragte, dass sie von ihren Vorgesetzten als austauschbare Arbeitskräfte gesehen werden. Ändert der Fachkräftemangel auch diese Perspektive?
Er muss es. Also ich habe, was ich von der öffentlichen Verwaltung höre, wo mittlerweile Worte wie Goldstaub für die Personen, die man rekrutiert, verwendet werden. Ich habe den Eindruck, dass wir in den Hochschulen da noch nicht sind. Aber das natürlich schon, wir haben die Situation, dass viele Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, dass es nicht immer so einfach ist, wirklich qualifiziertes Personal zu bekommen. Wir haben die vielen Quereinstiege, die wir schon in den Hochschulen noch sehr viel häufiger haben als sonst in der öffentlichen Verwaltung. Und ich glaube schon, dass da eben auch ein Bewusstsein stattfinden muss, dass diese alte Regel, reißen soll man nicht aufhalten, tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist. Dass wir also schon auch an den Hochschulen viel stärker noch überall über Personalbindung reden müssen. Und dazu gehört eben auch, nicht nur, aber auch, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, dass wir da eben schon auch schauen, was kann man da tun? Und zum Beispiel haben wir ja den Tenure-Track von W1 auf W3 mittlerweile etabliert. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass es auch einen Tenure-Track von E6 auf E9a geben würde, mindestens, wenn nicht sogar 9b, dass wir da also interne Wege definieren, nicht als Automatismus, sondern schon als eine Perspektive, wo man eben auch klar gesagt bekommt, wie das beispielsweise Unternehmen in Talentpools üblich ist, wenn ihr folgende Ausbildung mit einem guten Ergebnis absolviert, und das ist die Voraussetzung, dann können wir darüber reden, dass ihr dann eben diese neue Verwendung bekommt. Und ich glaube schon, dass das im Rahmen von Stellenbesetzungsplanungen, von Nachfolgeplanung, dass das schon an den Hochschulen ein Bereich ist, den wir dringend neu ausbauen müssen oder weiterentwickeln müssen oder auch teilweise aufbauen müssen, weil das einfach nicht üblich ist. Weil einfach diese Logik, dass Menschen ihre Entgeltgruppe irgendwann verlassen, nicht verankert ist systematisch. Und das ist, glaube ich, im Rahmen der Personalbindung, auch der Personalentwicklung, eine ganz wesentliche Voraussetzung. Aber dafür braucht es eben auch tatsächlich, wie Frau Weiner-Mack gesagt hat, einen Austausch. Dass man eben schon schaut, auf welcher Stelle braucht man was. Also wo braucht man einen generalistisch angelegten Master Wissenschaftsmanagement? Das braucht man nicht überall. Wo braucht man vielleicht eine Fachwirtausbildung im Bereich Buchhaltung? Wo braucht man vielleicht auch einen Master of Public Administration? Das ist also die Frage. Oder wo braucht man auch einfach nur in Anführungszeichen 2 Module oder eine IHK-Zertifikat? Das alles sind ja Angebote, die es gibt oder die man entwickeln kann. Und wo man genau schauen muss, wer braucht was auf welcher Stelle? Also dass eine Person, die ihre Zukunft im Bereich Buchhaltung sieht, jetzt mit einem generalistischen Master Wissenschaftsmanagement vielleicht nicht zwingend am besten besetzt, das ist klar. Andererseits gibt es auch manche, die so weit über den Tellerrand gucken, dass sie strategische Fragen spannend finden, die dann vielleicht mit einer Fachbuchhaltung gar nichts anfangen können, für die der Master interessant ist. Und ich glaube, das, was Frau Weiner-Mack gesagt hat, ist eben auch schon der Ausbau des Instruments der Jahresgespräche und auch die spezifische Weiterentwicklung wenn sie denn mit Ressourcen untersetzt ist. Das ist die Voraussetzung. Und das ist auch eine Sache, wo Hochschulen noch sehr viel mehr machen müssen, dass sie eben auch die Möglichkeiten bieten, dass man das Führungskräfte was anbieten können. Eine Weiterbildung oder auch perspektivisch unter den Voraussetzungen eben auch eine berufliche Verbesserung, dass wir da schon sehr genau schauen müssen, dass Hochschulen da schon aus meiner Sicht einen Nachholbedarf haben. Und wo man auch schon schauen kann, nicht alles ist kompatibel mit der Privatwirtschaft, aber gerade im Bereich Personalentwicklung können wir, glaube ich, schon noch einige Anregungen auch mitnehmen aus etablierten Modellen. Nicht, dass man die eins zu eins kopiert, das ist gar nicht meine Rede, aber dass man sich beeinflussen lässt und sich fragt, wie könnte eben zum Beispiel so ein Talentpool bei uns aussehen?
Ein anderes Potenzial ist ja auch noch die Teilzeitbeschäftigten. An der Hochschule arbeiten ja viele in Teilzeit. Viele haben gar nicht die Chance, ihre Stundenzahlen zu erhöhen. Und es gibt viele befristete Verträge. Das trägt ja auch nicht unbedingt zur Attraktivität bei. Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht als verlässlicherer Arbeitgeber aufzutreten?
Also tatsächlich ist es so, dass das Thema Fachkräftemangel uns tatsächlich stark umtreibt. Und zum Beispiel, was Herr Bancherus gerade gesagt hat, diese sogenannten Entwicklungsstellen sind etwas, an dem wir auch stark arbeiten werden, weil es durchaus ganz viel Potenzial bietet. Ich denke, was den Fachkräftemangel angeht, sind wir nicht super schlecht aufgestellt. Wir müssen aber noch ganz stark weitere Formate entwickeln. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Frage nach Teilzeit und sogar Befristung gar nicht die ist, die extrem häufig bei mir auftitscht. Das mag auch an der spezifischen Situation an Berlin liegen. Bei Teilzeit sind es teilweise andere Aspekte, die da eine Rolle spielen oder geteilte Stellen mit Zuständigkeiten zum Beispiel für zwei Professorinnen, was eine durchaus auch schwierige Situation sein kann. Ich glaube, wir haben ganz viele Potenziale, die wir generell nicht ausschöpfen, auch an Menschen, wenn wir Recruiting ansprechen, die wir bisher nicht so stark im Blick hatten und die oder beziehungsweise die sich nicht so stark von uns angesprochen gefühlt haben als Arbeitgeberin. Da noch stärker reinzugehen, gemeinsam mit der Frage, wann sind wir eigentlich eine attraktive Arbeitgeberin? Wie können wir Personalbindung gestalten? Wie können wir Entwicklung gestalten? Und auch mit der Frage, was gehört noch an Rahmenbedingungen dazu? Weil das ist zwar dann nicht mehr direkt Personalentwicklung in dem Sinn, aber natürlich müssen wir über Arbeitszeitmodelle nachdenken. Natürlich müssen wir über Digitalisierungsprozesse und digitale Transformation nachdenken, um insgesamt als attraktive Arbeitgeberin wirklich dann auch wahrgenommen zu werden.
Ja, vielen herzlichen Dank für die angeregte Diskussion. Ja,
danke Ihnen.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Die Akademische Hinterbühne ist ein Podcast der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation der Technischen Universität Berlin. Die Produktion wurde finanziell unterstützt von der Hans-Böckler-Stiftung und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.